Wie wichtig ist eigentlich Sex für eine gesunde Beziehung und Ehe? Ob man vielleicht jetzt schon zur Paartherapie gehen sollte? Und die häufigsten Gründe zum Scheitern einer Ehe? All diese Punkte bespreche ich heute mit Psychologin, Paartherapeutin und Spiegelbestseller-Autorin Anouk Algermissen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu CEO meiner Hochzeit, dem Podcast rund um Hochzeiten und Hochzeitsplanung. Ich bin Marisa Hofmeister, frisch verlobt, und in diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine persönliche Reise der Hochzeitsvorbereitung. Freut euch auf inspirierende Ideen, nützliche Tipps und spannende Interviews mit Experten aus der Hochzeitsbranche. Viel Spaß! Hallo und alle guten Dinge sind drei, Anouk. Hi. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich.
Kleine Startschwierigkeiten hatten wir jetzt technische, aber jetzt sind wir hier. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen was im Intro ja über Anouk gesagt. Das heißt, ihr wisst schon so ein bisschen was über sie. Und die Folge, die wird, glaube ich, richtig cool. Ich habe nämlich ja, ich weiß ja, welche Fragen heute alle gestellt werden und worüber wir sprechen. Und die wird deep, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber vielleicht, Anouk, kannst du noch ein paar Sachen über dich selber sagen, dass die Dinge, die dir auch wirklich wichtig sind, auf jeden Fall auch gesagt wurden.
Na klar, sehr gerne. Also ich bin Anouk Algermissen, ich bin Psychologin und Paartherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis in Bonn. Und nebenher mache ich noch einen Podcast, der heißt Paarpsychologie, wo ich ganz viele Inhalte auch zum Thema Beziehungen, Dating, persönliche Weiterentwicklung teile. Denn das Thema Beziehungen ist einfach ein riesen Herzensprojekt von mir. Und bei Paartherapie ist es ja zum Beispiel so, dass nicht jeder sich das leisten kann. Und deshalb ist mir das auch total wichtig, zum Beispiel mit dem Podcast oder auch auf Social Media einfach Informationen zur Verfügung zu stellen, dass jeder sich da so ein bisschen weiterentwickeln kann und was lernen kann. Genau, deshalb, damit beschäftige ich mich den ganzen Tag und ich liebe es total.
Ja, dann bist du ja hier jetzt genau richtig, um allen hier, die jetzt wahrscheinlich entweder an Hochzeit oder heiraten interessiert sind oder an der Ehe oder vielleicht schon bald heiraten, ein paar wichtige Dinge mitzugeben, weil, also ich folge Anouk ja auch auf Instagram und ich finde ihre Reels, also da hast du wirklich recht, ich finde die Reels und alles, was du so da postest, das gibt immer so ein, ja, das regt immer zum Nachdenken an. Und ich finde es voll schön, wenn man von einem Profil weggeht oder auf ein Profil drauf geht und man danach denkt, ah, das hat mich jetzt zum Denken angeregt. Oder, oh gut, das kann ich vielleicht mal mitnehmen in mein Privatleben. Und also richtig cool. Ich verlinke auch direkt mal, also ihr könnt nachher in den Shownotes gucken, da wird auch Instagram und so weiter verlinkt sein. Aber ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erstmal zu deinem Werdegang. Also wie kamst du auf die Idee, Paarpsychologin zu werden? Und wie wird man das überhaupt?
Ja, eine witzige Sache vorneweg. Also Paarpsychologie ist eigentlich gar kein, ich sag mal, echtes Wort. Das habe ich damals für meinen Instagram-Kanal benutzt. Und mittlerweile ist das aber so zu einem Synonym von Paartherapeutin geworden, was ich ganz witzig finde, weil das eigentlich, wie gesagt, es steht nicht im Duden oder so.
Ja.
Aber tatsächlich war das so, dass ich mich schon im Psychologiestudium, schon im Bachelor eigentlich total dafür interessiert habe, für Beziehungen. Damals war das noch mehr Thema Sexualtherapie, was mich so gereizt hat. Und habe ich mich also relativ früh schon auch im Studium darauf fokussiert, dann meine Bachelorarbeit, Masterarbeit dementsprechend ausgerichtet. Da schreiben wir in der Psychologie immer Forschungsarbeiten mit Studien. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel angeguckt, wie Paare mit Scham umgehen, wie da deren Kommunikationsverhalten ist. Das heißt, ich habe das mal von einer Forscherbrille sozusagen betrachtet. Und mich nebenher natürlich auch schon weitergebildet. Das heißt, es war schon früh mein Herzensprojekt. Und dann habe ich nach dem Studium erstmal in einer Gruppenpraxis gearbeitet, da gestartet und hinterher dann meine eigene Praxis eröffnet. Das heißt, es ging relativ schnell, es ist auch recht ungewöhnlich, dass man als Paartherapeutin dann doch so jung schon damit startet. Aber wie gesagt, ich wusste halt schon von immer, dass das mein absoluter Traumberuf ist und da habe ich mich dann schon früh spezialisiert drauf.
Ja, mega. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin 28.
Ja, das ist echt jung. Aber ich finde, und das werdet ihr auch sehen und das werdet ihr auch hören, obwohl du jetzt, sag ich mal, so jung bist, machst du einfach, also man merkt dir einfach an, dass du dich mit dem Thema da auch so ein bisschen auf das Thema spezialisiert hast. Mm. Und ich bin ja auch immer, also ist ja auch beim Sport und bei ganz, ganz vielen Dingen so, dass man dann in Dingen auch richtig gut ist, wenn man halt darauf so ein bisschen spezialisiert ist, als wenn man so alles macht. Und dann weiß man zwar viel von allem, aber wenn man dann in der einen Sache eben ganz, ganz viel weiß, dann bringt man, also hilft es eben vielen, die genau bei der Stelle Hilfe brauchen, dann doch mehr, als wenn man von allem so ein bisschen Überblick nur hat.
Ja, also wie gesagt, absolutes Herzensthema. Die Leute um mich herum sind manchmal, ich sag mal, ein bisschen genervt. Ich kann da auch ein bisschen nerdy werden und dann von neuesten Forschungsergebnissen erzählen oder halt, wenn ich gemerkt habe, dass bestimmte Übungen in der Therapie gut funktionieren, dass ich da ganz gerne auch mal drüber berichte und natürlich Freunden, Freundinnen gern weitergebe, mal hier und da einen Tipp. Das heißt, ja, genau, das ist auf jeden Fall was, was mich total beschäftigt in meinem Alltag auch. Und bislang ist es auch einfach noch genauso viel Leidenschaft mit dabei wie vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe.
Voll schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in diese ganzen Deep Questions, die ich vorbereitet habe für dich.
Gerne.
Also, wir probieren ja hier wirklich euch am allerbesten oder im besten Fall so vorzubereiten für eure Hochzeit, aber auch für die Ehe. Und deswegen finde ich das so cool und deswegen wollen wir natürlich allem Schlimmen entgegen oder aus dem Weg gehen. Deswegen wird die erste Frage ein bisschen hart, aber vielleicht, was sind denn die häufigsten Gründe zum Scheitern einer Ehe? Also worauf sollte man wirklich achten, dass das auf gar keinen Fall passiert?
Also die meisten Menschen, die mit Liebe heiraten, also die aus Liebe heraus heiraten, die machen das ja nicht, weil irgendwie sie zum Beispiel nicht die gleichen Lebensideen haben oder nicht die gleichen Werte. Die meisten Menschen wissen das vorher schon. Und dann gibt es aber trotzdem halt die Situation, dass auch wenn da Liebe war, auch wenn da die gleichen Lebensvorstellungen waren, dass man sich auseinanderleben kann. Aber dieser Prozess, der passiert meistens schleichend. Und das ist das Gefährliche daran. Man merkt es nicht oder man versucht es auch nicht zu sehen, sondern sagt sich, es ist ja gar nicht so schlimm, bis sich aber so viel aufgetürmt hat, dass man merkt, dass da ja nicht mehr so wirklich viel Liebe übrig ist oder dass sich halt auch, ja, dass sich da eine Distanz aufgebaut hat. Das heißt, die meisten Ehen, wie gesagt, die aus Liebe passieren, kann natürlich sein, dass was Großes dann kommt, wie Fremdgehen etc. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus, sondern würden dann kaputt gehen, wenn man so viel von der Liebe aufgebraucht hat, dass man dann halt nicht mehr zusammen sich zusammengehörig fühlt. Das passiert dann, wenn immer mehr kleine Verletzungen im Alltag auftauchen. Also, dass man halt nicht mehr wertschätzend miteinander ist, nicht mehr gut und offen kommuniziert, sondern nebeneinander herlebt, nur noch To-Dos zusammen bearbeitet, nicht mehr wirklich viel in die Beziehung investiert. Und dann können da auch Streitigkeiten kommen oder halt eine emotionale Distanz. Und ich sage immer, das ist so, als würde die Beziehung von innen heraus kaputt gehen, und dann nach und nach daran erkranken.
Ja, das ist halt echt, das ist ja das, also was total schade ist, was ja auch bei einigen Beziehungen dann zu beobachten ist, dass am Anfang ist ja alles ganz besonders und da ist die Beziehung auch für einen sehr besonders und man passt auf die Beziehung auf wie auf so ein wertvolles Goldstück und irgendwann ist halt dann das Problem, dass viele es dann so für selbstverständlich sehen. Und dann sich eben nicht mehr Zeit für besondere Dinge nehmen und einfach so nebeneinander herleben und dann kommt natürlich das, was du gerade gesagt hast, dass man sich dann eventuell doch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Was ich zum Beispiel oft bei jetzt vielen Bekannten, also was heißt vielen, aber einigen Bekannten jetzt mitbekommen habe, die halt auch schon sehr früh zusammengekommen sind und in der Jugend auch voll gut alles gepasst hat. Aber zum Beispiel hat dann die Person, also die Frau zum Beispiel, hat sich total weiterentwickelt, hat auch mega viel Persönlichkeitsentwicklung hinter sich gebracht und geht zum Beispiel auch sogar zum Coaching oder zur Therapie und probiert wirklich an Dingen zu arbeiten, um einfach für sich selber ein glücklicheres Leben zu führen. Und der Partner beispielsweise hat sich aber überhaupt nicht dahingehend entwickelt und ist immer noch ein kompletter Sturbock und nicht einsichtig. Mit dem kann man, also man hat keine Streitkultur auf einem irgendwie erwachsenen Level, sondern es ist immer nur Ego und alles. Und dann ist es halt auch echt schade, wenn man dann das natürlich erst in der Ehe merkt und dann halt auch gravierender immer mehr merkt, dass man halt da sich in komplett andere Richtung entwickelt hat, aber
Ja. Also ich glaube, man muss einfach auch bedenken, dass wenn man lange, lange, lange Zeit zusammen sein möchte, dass einfach Veränderung absolut, es wird Teil davon sein.
klar.
Große Veränderungen werden passieren und man muss dann flexibel genug sein, um darauf antworten zu können als Paar. Das heißt, man muss in der Lage sein zu wissen, wie kann ich dich unterstützen? Wie kannst du mich unterstützen? Ist das nur implizit gesagt worden oder haben wir mal darüber gesprochen? Was sind Situationen, die mich besonders stark anfassen, wo ich weiß, so da werde ich super gestresst sein, da werde ich vielleicht nicht so auftreten können, wie ich das möchte. Wie können wir dann wieder reparieren? Wie können wir wieder zusammenfinden, wenn sowas passiert? Weil in einem Leben passieren Schicksalsschläge, passieren ungeplante Dinge, und da muss man dann eben in der Lage sein, sich so darauf anzupassen. Und das Gleiche, was du auch gesagt hast, natürlich entwickelt man sich das ganze Leben lang überhin weiter. Und man ist vielleicht nach ein paar Jahren nicht mehr die gleiche Person, die man noch vor ein paar Jahren davor war. Und dann ist eben die Frage, können wir da zusammen uns immer wieder neu ineinander verlieben? Können wir da zusammen diese Veränderung angehen?
Und wenn Menschen jetzt mit so einem Problem zu dir kommen und wirklich sagen, wir haben uns einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt, bist du trotzdem noch optimistisch und sagst so, kriegt ihr wieder hin? Oder sagst du, also ist es immer wieder hinzubiegen? Klar, immer, es ist eine doofe Frage, aber
ja.
Würdest du sagen, ist es realistisch, dass wenn man einmal das gepackt hat, dass man auch wieder packt, mehr zueinander zu leben, als anstatt sich auseinander zu leben?
Das hängt immer sehr stark mit der Motivation zusammen. Also ich kann sehr viele Techniken geben, Tipps, Verletzungen können repariert werden, wir können Trigger erkennen, wir können Kommunikation verändern, das ist alles möglich. Das dauert seine Zeit und muss gelernt werden, ist eine Fähigkeit, die man aufbaut, aber es ist durchaus möglich. Meine Frage, die ich am Anfang immer auch versuche, erstmal zu beantworten, ist, ob beide auch wirklich motiviert sind, die Arbeit da reinzustecken. Also wollen beide das wirklich auch? Und wenn dann natürlich da nicht mehr so viel Liebe übrig ist oder man merkt, wir sind so unterschiedlich, dass wir eigentlich uns gar kein Leben mehr zusammen vorstellen können, dann erübrigt sich auch die Frage nach dem, wollen wir zusammen daran arbeiten, weil dann haben wir ja nicht mehr das gleiche Ziel. Also ich glaube, solange man noch das gleiche Ziel hat, eine glückliche Partnerschaft, wie auch immer die aussieht, man möchte immer noch das Gleiche und beide sind motiviert an sich zu arbeiten und hinzugucken, dann ist es machbar, definitiv.
Würdest du denn sagen, dass ein präventives Coaching oder präventive Therapie, also bevor es überhaupt einschleicht, dass man unzufrieden ist und dass die Ehe zum Scheitern kommt, dass es sinnvoll ist? Oder findest du, nee, lebt erstmal euer Leben und wenn ihr merkt, es kommen Probleme auf, die ihr selber nicht lösen könnt, dann holt euch Hilfe? Oder bist du eher jemand, ja, Fan davon, eher früher als zu spät zu gehen?
Ja, also ich sag mal so, es ist am effektivsten, so früh wie möglich zu kommen. Mir bricht immer ein bisschen das Herz, wenn ich Paare sehe, wo ich eigentlich weiß, wären die vor einem Jahr, vor 2 Jahren hierher gekommen, wären noch nicht so viele Verletzungen passiert, wären noch nicht so viele Streitigkeiten passiert, wären noch nicht so viel Distanz da gewesen, hätten die das geschafft. Und das ist natürlich, also das ist dann absolut heartbreaking, wenn du weißt einfach, dass die Zeit, die dazwischen verstrichen ist, sie einfach so weit auseinandergebracht hat, dass jetzt da vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen ist. Und es ist natürlich ein bisschen ähnlich, wie wenn man zur Vorsorge bei einem Arzt und einer Ärztin geht. Also je früher ich natürlich hingehe und etwas finde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch noch wieder heilen kann. Und das Gleiche gilt hier natürlich ebenso. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, präventiv zur Paartherapie, zum Coaching, was auch immer zu gehen, um einfach zu schauen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Paare, die das machen. Die kommen einmal im Jahr zu mir und dann gucken wir auf die Dinge, die passiert sind. Und wenn dann was Größeres da ist, kommen die danach nochmal ein paar Termine. Mit denen habe ich jährliche Präventionstermine sozusagen. Ich finde das großartig. Und da merkt man, da ist nochmal eine ganz andere Leichtigkeit, auch beim Umgang mit den Aufgaben und den Übungen, die ich dann auch mitgebe, weil einfach noch nicht so viel passiert ist. Das heißt, leider, Menschen kommen chronisch zu spät. Dann, wenn es wirklich brennt.
Ja, also voll, ich kann das echt voll, also genauso unterschreiben. Vielleicht sehr privat jetzt, aber wir machen das auch, wir haben das auch, als wir noch in Berlin gewohnt haben, regelmäßig gemacht, weil wir da jemanden in Berlin hatten. Also regelmäßig heißt jetzt auch nicht jede Woche oder jeden Monat, sondern wirklich so, ich würde mal sagen, alle 3-4 Monate. Und dann war auch oft mal im privaten Umfeld so die Frage, warum macht ihr das? Habt ihr Probleme? Dann sage ich, nee, aber also ich persönlich gehe schon selber, also schon seit ich ein Kind bin, hatte ich eine Kinderpsychologin, weil meine Eltern sich super früh getrennt haben und meiner Mutter das extrem wichtig war irgendwie, dass wir davon keinen psychologischen Schaden irgendwie tragen. Und deswegen war für mich das in der Familie voll normal, dass wir so jeden Donnerstag war bei unserer Kinderpsychologin der Termin und bei meinem Freund Maxi, der war auch vom Sport und der hat dann auch schon halt in seiner Leistungssportzeit, hatten die so Sportpsychologen. Das heißt, er war da auch total offen für und für uns war das total klar so, hey, oder war das nicht klar, aber wir haben mal drüber gesprochen, haben gemeint, ey, wollen wir das nicht auch mal zusammen machen? Und für uns ist es nicht mal, dass wir da krasse Sachen besprechen, sondern einfach manchmal Situationen vielleicht nochmal vorholen, wo wir uns beide vielleicht nicht fair behandelt gefühlt haben, wo wir sagen, ey, in der Situation habe ich das Gefühl gehabt, da hast du mich nicht genug gewertschätzt oder in der Situation habe ich das Gefühl gehabt, waren wir überhaupt nicht auf dem gleichen Nenner. Können wir es vielleicht mal mit einer, ja, ich sag jetzt mal Moderatorin hier in dem Fall einmal nochmal angehen und eine objektive Meinung dazu haben. Und niemand hat hier, ich bin auf deiner oder auf deiner Seite, sondern es tut einfach gut. Und deswegen, ich bin auch so ein Fan davon, wie du auch sagst, präventiv und lieber zu früh oder lieber immer daran zu arbeiten. Weil auch ich finde, wenn man eine Beziehung hat, an der man schon stetig arbeitet und dann vielleicht sogar wirklich Geld und Zeit noch in die Entwicklung der Beziehung investiert und nicht nur Zeit im Kino und was weiß ich verbringt, sondern auch wirklich mal sagt, wir stecken da jetzt nochmal Arbeit in dieses Konstrukt zwischen uns rein, da ist nochmal eine ganz andere Wertschätzung. Es ist wie wenn man zum Beispiel Personal Trainings geschenkt bekommt oder gezahlt selber zahlen muss. Man hat eine andere Wertschätzung dem Gegenstand nochmal gegenüber, was man hier bezahlt und dem, was dann auch dabei rauskommt, als wenn es dir alles zugeflogen kommt, finde ich.
Ja, klar. Also die Motivation ist dann natürlich auch nochmal eine hohe, ne? Wenn man weiß, okay, das machen wir jetzt, das ist wichtig. Und ja, wie du sagst, einfach die Sachen früh finden. Weil, wie ich vorhin schon meinte, das, was die Beziehungen häufig entzweit, sind so Themen, die sich so aufrippeln, die immer größer werden. Wenn ich mich vielleicht einmal nicht wertgeschätzt gefühlt habe, dann zweites, drittes, viertes Mal. Irgendwann kann es passieren, dass ich denke, aha, du wertschätzt mich anscheinend immer nicht wert oder immer öfter. Und das kann ein größeres Thema werden, wo man dann sensibler wird. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber da muss man einfach vorsichtig sein, weil das ist dieses Schleichende. Das sind meistens nicht die großen, großen Ereignisse, sondern immer so ein kleines Thema, das immer ein Stückchen größer wird. Und dann irgendwann halt total zwischen den beiden Personen sitzt und halt die Beziehung vergiften kann.
Ja, ich habe das immer in meinem Kopf als so eine Metapher oder so als Bild, dass man, das Herz ist immer mit ganz viel Liebe gefüllt und bei jeder, ich fühle mich respektlos behandelt, bei jedem Streit, bei jedem übertriebenen Ego-Verhalten bricht so ein kleines Stückchen davon weg und wenn man das natürlich nicht weiter auffüllt, dann ist es irgendwann einfach immer leerer, das Herz von Liebe. Und so habe ich das immer so in meinem Kopf, dass ich mir auch, wenn ich selber kurz davor bin, rumzustressen, denke ich mir immer, oh, möchte ich jetzt bei Maxi ein bisschen was von dem gefüllten Herz wegnehmen oder lasse ich es jetzt einfach, weil das ist jetzt gar kein Grund, rumzustressen. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, man geht dann auch selber nochmal viel bewusster damit um, wann muss ich jetzt mal ein Fass aufmachen, weil eigentlich ist es jetzt gar nicht so schlimm, weil morgen werde ich eh nicht mehr dran denken.
Ja. Oder eben, wenn man merkt, oh, das ist was, was bei mir irgendwie immer mehr was wegknabbert, okay, das mache ich jetzt auch mal zu einem Gegenstand, aber dann halt auf eine liebevolle Art und Weise, wenn man das noch kann und sagen kann, du, ich merke, immer wenn das und das und das passiert, das macht was mit mir. Vielleicht weißt du das gar nicht, vielleicht hast du es gar nicht so auf dem Schirm. Wir sind ja hier in einem Team und deshalb ist es wichtig, dass du das auch weißt, dass wir zusammen drauf gucken können.
Und bist du der Meinung, weil das, so würde ich das, also so versuche ich das handzuhaben, wenn genau sowas, wie du gerade beschrieben hast, passiert, dass man was hat, was einen immer wieder mal verletzt, aber der andere weiß das vielleicht gar nicht, dass es das für einen so verletzend ist, dass man es nicht in der Situation genau sagt, sondern in einem neutralen Moment, vielleicht 2 Tage später und sagt, hey, ich möchte mich jetzt hier nochmal ganz gut mit dir hinsetzen. Vor 2 Tagen ist es erneut passiert und es ist schon öfters passiert und dass man es nicht in der Situation selber sagt, sondern vielleicht mal nochmal weg von der Situation zeitlich geht und dann es nochmal anspricht.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie ich es ansprechen kann. Also meistens ist es so, dass die Situationen halt aufgeladen sind mit Emotionen und Stress. Und dann bin ich halt einfach nicht ruhig und zugänglich genug, um auch gut zu kommunizieren. Dann kann ich halt eben nicht sagen, du, guck mal, das hat mir gerade wehgetan, lass doch mal überlegen, wie wir es das nächste Mal verändern können. Sondern dann bin ich halt angespannt, sag, boah, das geht doch gar nicht, jetzt musst du mal überlegen, wie sich das für mich anfühlt. Das kann ziemlich sicher ein Streit werden oder eine blöde Situation, weil einfach super viel Druck, super viel Stress und negative Emotionen dahinter sind. Wenn ich natürlich das merke früh und das ist noch eine kleinere Sache, kann es gut sein, dass ich auch in der Situation ruhig genug sein kann, um zu sagen, oh, warte mal kurz, genau das hat mir gerade jetzt hier einen Stich verliehen. Aber prinzipiell bin ich da ganz bei dir, wenn ich merke, jetzt gerade stehe ich unter Stress, stehe ich unter Druck, hier sind Emotionen, die ich noch nicht verarbeitet habe, sollte ich mir die Zeit nehmen, diese Emotionen erstmal zu verarbeiten, Ruhe reinzubringen, für mich selbst zu reflektieren, was ist ja eigentlich gerade passiert und was wünsche ich mir und mit diesen Infos ins Gespräch gehen.
Ja, und ich hatte ja mir auch das Thema jetzt Streitpolitik aufgeschrieben, also wie man richtig streitet und wir sind ja jetzt gerade schon beim Thema Diskussion jetzt vielleicht eher und ich finde, in Diskussion kann man schon nochmal abgrenzen von einem richtigen Streit. Also wenn jetzt wirklich was passiert ist, wo man einfach selbst der belesenste Mensch und der ruhigste Mensch, der alle möglichen Yoga-Sessions und Meditationen am Tag macht, kann in der Situation einfach nicht mehr ruhig bleiben, weil einfach wirklich was passiert ist, was einen zum Eskalieren bringt. Wie sollte man dann da richtig eskalieren? Dass es nicht dazu kommt, dass man da Dinge macht oder sagt, die dann wirklich nicht zu verzeihen sind. Also vielleicht einfach mal so wirklich so Streittipps, weil Streit gehört halt einfach auch zu einer Beziehung dazu.
Ja, also man muss schauen, dass sein eigenes Anspannungslevel nicht über eine gewisse Marke hinweggeht. Man kann auch mal natürlich genervt sein, wütend sein und in dem Moment das auch sagen. Aber man muss halt schauen, dass sich das nicht zu sehr steigert. Und die meisten Menschen, da bin ich ganz ehrlich, haben nicht genug die Wahrnehmungssensibilität, um im Verlauf eines Streits zu merken, wann diese Schwelle überschritten ist. Und die kann man aber zum Glück trainieren. Das heißt, ich kann sagen, oh, das war jetzt irgendwie für mich blöd und ja, wir diskutieren das jetzt aus, es ist noch eine Diskussion. Und richtig dann verletzend und schlimm wird es ja, wenn ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Das heißt, wenn ich laut werde, wenn ich vielleicht auch bissig werde, wenn ich passiv-aggressiv werde, wenn ich anzicke, wenn ich aber auch abblocke, also Liebesentzug und Mauern gehört da genauso dazu wie laut werden. Es sind nicht immer nur die Gefühlsausbrüche, es ist auch manchmal die Kälte, die ja sehr verletzend sein kann. Und das heißt, dann bin ich aber so im Tunnel, dann bin ich so in einem Bewältigungsmodus, wie man in der Psychologie sagen würde, dass ich nicht mehr klar denken kann. Und das sind die Momente, wo Worte fallen, die wir hinterher nicht mehr sagen wollten und wo wir Dinge machen, die der Beziehung wirklich, wirklich schaden. Das heißt, ich muss immer gucken, wo ist mein Level und wie kriege ich das Level gegebenenfalls runter. Was ich ganz gerne auch in den Sitzungen mache, ist auf einer Skala von 1 bis 10. 0 ist komplett zen, komplett entspannt und 10 ist komplett im Tunnel. Ich sehe nur noch rot, bin gar nicht mehr offen und zugänglich. Immer mal wieder so ein bisschen für sich einzuschätzen, wo man im Verlauf des Gesprächs ist. Und ich würde sagen, so ab einer 6 sollte man handeln. Ab einer 6 muss irgendwas passieren, weil der rote Bereich, der kommt gleich. Man kann das auch in grünen, gelben und roten Bereich so ein bisschen einteilen und mal gucken, wie das im Laufe des Gesprächs ansteigt. Und wenn man lernt, das besser wahrzunehmen, dann kann man auch dagegen handeln und halt agieren und nicht einfach passiv in diesem Prozess drin sein.
Ja, das ist jetzt vielleicht jetzt die Stelle an alle, die es jetzt hören und wahrscheinlich primär Frauen hören, weil ich dann doch eine sehr, sehr frauenlastige Followerschaft hier habe, die Folge am besten auch direkt eurem Freund oder eurem Partner oder eurer Partnerin zu senden, weil ich glaube, die Stelle ist extrem wichtig für beide, weil es kann natürlich nur funktionieren, wenn da beide mitmachen. Wenn die eine Person da versucht, alle Tipps hier umzusetzen, aber die andere Person da völlig destruktiv an diesen Streit rangeht, dann nützt natürlich die ganze persönliche Weiterentwicklung gar nichts, wenn der Gegenüber einfach nicht mitzieht. Aber da können wir wieder referen zum Thema weiter oben, gemeinsam weiterentwickeln und vielleicht gemeinsam direkt schon präventiv in die Therapie gehen oder ins Coaching, was auch immer. Aber ich finde das total spannend, weil du hast es ja anfangs jetzt auch zum Thema Streit gesagt, man kann das trainieren und ich kann das einfach nur unterschreiben, weil ich war früher schon sehr emotional und auch, ja, ich war einfach impulsiv in einem Streit und bin inzwischen deutlich weniger impulsiv. Und ich muss sagen, da habe ich mich kurz erwischt gefühlt, wo ich mich vielleicht dann manchmal wiederfinde, ist in dem Thema dann ignorieren oder einfach still zu sein, einfach erstmal so für mich zu sein. Das ist dann, wird dann vielleicht schnell als Liebesentzug wahrgenommen. Weil ich dann eher ins andere also übergehe und dann halt immer erstmal, ich bin dann unzugänglich manchmal und ich weiß, dass ich daran auf jeden Fall noch arbeiten muss, weil ich dann halt mich direkt verschließe. Also ich mache direkt eine Mauer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde verletzt. Und das ist auch nicht richtig. Ich weiß, das ist wahrscheinlich was verletzender, als wenn man einen Wutausbruch kriegt, glaube ich manchmal.
Ja, es kann beides. Also sowohl, ich sage das mal, Feuer und Eis. Ne, das kann beides als total auch was kaputt machen, kann Wunden erzeugen. Aber das sind eben diese Bewältigungsstrategien. Also Mauern, Vermeiden, aber auch Angriffe, Kontrolle, Wutausbrüche. Das sind alles Arten, wie wir versuchen, uns selbst zu schützen. Aber wir sind da in einem ganz, ganz alten Teil unseres Gehirns, der halt nur noch darauf ausgerichtet ist, zu gucken, dass wir überleben. Und das heißt, ich überlebe jetzt hier gerade. Es ist egal, was mit der anderen Person passiert. Bindung ist da nicht an erster Stelle. Und deshalb beiße ich zum Beispiel, wenn ich wütend bin, die andere Person weg. Verletze die Person, damit sie mich nicht mehr verletzen kann. Oder wenn ich ganz kalt werde, wenn ich viel abblocke. Wie du gesagt hast, auch dann will ich mich eigentlich schützen. Das heißt aber, ich muss ja in meiner Stressreaktion so hoch sein, dass mein Körper gewechselt ist in den Gefahren, in den Gefahrenablauf und mir jetzt sagt, du musst dich schützen. Und das darf halt nicht passieren. Da können wir gegenregulieren, damit das Stresslevel einfach nicht so hoch wird, dass mein Gegenüber zum Gegner wird. Und das ist so ein Gefühl, auf das man mal achten kann. Bist du gerade mein Gegner oder bist du in meinem Team? Wenn sich das Gefühl verändert, dann sollte man auf jeden Fall einhaken in dem Gespräch.
Oh, das ist ein guter Tipp. Bist du mein Gegner oder sind wir ein Team? Ich glaube, das ist wirklich ein richtig guter Tipp, wo man immer wieder sich mal ganz kurz selbst so ein Check-in machen kann in einer, also in so einer Situation, in der man vielleicht wirklich gerade in einem Streit ist und auch immer wieder das Ziel zu haben, sich ja zu vertragen. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, in so einer Streitsituation auch mal zu sagen, will ich gerade eine Trennung eigentlich? Weil wenn nicht, dann sind wir hier gerade ein Team und wir sollten gerade einfach konstruktiv an unserer Lösung hier suchen oder arbeiten und nicht noch mehr jetzt machen, was noch mehr dazu führt, dass wir eigentlich immer mehr Verletzungen hier bringen. Weil ja, das ist, meistens will man ja gar nicht die Trennung. Meistens will man einfach dem Gegenüber zeigen, wie sauer man ist. Und ich glaube, aber das ist genau, also am wichtigsten ist es eigentlich, wenn man das halt mit Worten, ich weiß, es ist nicht leicht, wenn man halt emotional geladen ist, aber es ist besser, wenn man es mit Worten in einem eher rationalen Zustand eben rüberbringen kann, weil nur so kann der andere das ja auch wirklich ernst nehmen.
Ja, vielleicht da noch ein praktischer Tipp. Also wenn ich merke, das Stresslevel fängt an zu steigen, ich werde unruhig, ich merke, dass meine Stimme sich erhebt oder dass ich Bauchschmerzen bekomme, dass ich merke, ich verschränke die Arme, ich gucke weg, meine Wortwahl, die wird gemeiner. Das sind ja alles Anzeichen, woran ich erkennen kann, dass ich mein Gegenüber mehr als Gegner sehe und eben nicht mehr als Teammitglied. Dann gerne eine Pause machen, Stress wieder reduzieren. Das geht, wie wir auch normalerweise im Alltag Stress reduzieren. Also kurz Sport machen, kurz unter die kalte Dusche springen, eine Musik hören, die für mich entspannend ist. Wirklich gucken, dass ich meinen Körper aus dieser Stressreaktion rausbekomme, weil sonst kann ich nicht mehr gut kommunizieren. Und viele Menschen machen den Fehler, direkt zur Kommunikation springen zu wollen, obwohl ihr Körper das noch gar nicht kann. Und dein Geist kann das dann in dem Moment auch nicht. Das heißt, nimm dir die Zeit, runterzukommen, und dann weiterzusprechen. Das dauert teilweise nur 2, 3, 4, 5 Minuten. Das ist ja nicht die Welt. Und dann kann man weitermachen. Viele Menschen haben so einen Zeitdruck. Und Zeitdruck ist übrigens ein ganz, ganz krasses Signal von, ich bin im Stresszustand und nicht mehr in einem entspannten Zustand, dass sie dann einfach weiter durchpowern, obwohl das total kontraproduktiv ist.
Absolut. Also auch da kann ich mich wieder selber beobachten, dass ich, wenn ich dann mal sauer bin und dann Maxi mich fragt, was ist denn los? Und dann manchmal kann ich noch nicht drüber reden, weil ich weiß, ich bin gerade noch nicht bereit. Und dann sage ich immer, es ist was, lass mir bitte noch einen Moment. Ich muss ganz kurz noch, ich brauche kurz einen Moment, bevor wir drüber reden. Weil ich dann selber merke, ich brauche einfach noch Zeit, bis ich wieder ein bisschen rationaler werde, weil ich in dem Moment einfach zu emotional bin. Und manchmal ist es das wie die Nacht drüber schlafen bei wichtigen Entscheidungen. Manchmal ist dieser Moment, den ich dann brauche, der ist essentiell, weil ich dann teilweise in meinem Kopf selber schon wieder check, dass ich mir gerade irgendwelche Fake-Szenarien vielleicht überlegt habe, die gerade überhaupt gar nicht der Rede wert sind und vielleicht ich dann das ganze Gespräch wieder auf einem ganz anderen Level führen kann, weil ich 5 bis 10 Minuten gewartet habe und einfach selber gecheckt habe, dass es gar nicht so schlimm vielleicht war. Und wenn es aber so schlimm war, dann finde ich trotzdem bessere Worte, um das zu kommunizieren.
Ja, also ich sage auch ganz gern in der Therapie immer, wenn man keine Pause machen kann im Gespräch, muss man eine Pause machen. Weil jetzt gerade, wenn wir beide sprechen und ich würde sagen, du, ich brauche mal gerade 30 Sekunden, um mich zu ordnen, würdest du sagen, ja, gar kein Problem. Du bist nicht angespannt, ich bin nicht angespannt. Wenn wir jetzt aber in einem Streit wären, dann wird sich das anders anfühlen und dann wäre man eben unter diesem Zeitdruck. Das heißt, Pausen, kurze Pausen, einmal kurz tief durchatmen, zur Toilette gehen, kurz rausgehen, können wirklich so ein Gespräch ganz, ganz wichtig entzerren oder wie du gesagt hast, im Vorhinein zwischen Reiz und Reaktion ein ganz wichtiger Puffer sein, den man da einlegt.
Ich habe auch, also danke erstmal dafür, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich eine Person im Alltag öfters wirklich respektiere und auch Rituale habe, indem ich der Person zeige, dass ich sie sehr wertschätze und sehr respektiere, dass ich auch, dass diese Hemmschwelle viel höher ist, in einer Diskussion respektlos zu werden, weil ich es so in mir drin habe, dass ich die Person so respektiere, dass ich es auch in einem Streit nicht respektlos haben möchte. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, die auch so im Alltag teilweise respektlos sind. Das muss gar kein Streit sein, aber es ist ein, ich stehe über dir und bin einfach in manchen Situationen, wie ich mit, das ist ja eigentlich, das ist ja so schade, dass manchmal wir bei den Menschen, die uns eigentlich am allerwichtigsten sind und die uns auch am allermeisten lieben, dass wir zu denen teilweise am harschesten sind, also wirklich am respektlosesten teilweise und vielleicht so Floskeln haben, die wir zu einer Studienkollegin oder einer Kollegin niemals machen würden, weil wir da einen viel größeren Respekt vorhaben, obwohl das total, das ist ja so grotesk, weil eigentlich sollte ja unser Partner, unser Ehemann oder unsere Ehefrau oder unser einfach Liebespartner eigentlich die Person sein, vor der wir den größten Respekt haben, weil die Person lieben wir, mit der haben wir uns entschieden, das Leben zu teilen. Mhm. Und deswegen vielleicht die Frage, gibt es für dich oder hast du Tipps so für Beziehungsalltag, also für den Beziehungsalltag oder Rituale, wie man eben noch mehr Wertschätzung in den Alltag bringen kann? Wirklich einfach so Kleinigkeiten, die man im Alltag ganz leicht umsetzen kann, um einfach wieder diese Respekthemmschwelle oder ja, das einfach wieder ein bisschen höher zu setzen.
Ja, finde ich super, dass du es ansprichst. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger, auch da so ein Puffer oder etwas, das halt einen und die Beziehung schützen kann. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, manchmal nimmt man die andere Person so für selbstverständlich, dass man das gar nicht macht. Da zum Beispiel auch der Gedanke, viel, was wir investieren wir in die Arbeit, Hobbys, Freunde und meistens kriegt die Beziehung an einem gewissen Punkt nur noch irgendwie so Krümel übrig und dann fragen wir uns, warum die nicht wächst und gedeiht, weil wir halt wenig investieren. Und was man dann machen kann oder was man von Anfang an vielleicht direkt implementieren sollte, wo noch alles super ist, ist zum Beispiel Wertschätzung einfach Danke sagen. Das klingt jetzt so blöd und manche Menschen mögen das auch nicht. Ja, du musst dich auch bei mir nicht für alles bedanken, aber das kann sehr wertvoll sein, selbst für die Dinge im Haushalt, die man abgesprochen hat. Also ich weiß zum Beispiel, mein Partner räumt den Geschirrspülmaschine auf. Ich weiß das. Das haben wir so abgesprochen, weil ich dafür die Wäsche mache. Okay, gar kein Problem. Trotzdem kann ich mich dafür bedanken, dass das passiert. Trotzdem kann ich sagen, hey, danke, dass du eingekauft hast. Danke, dass du das gemacht hast. Einfach um zu zeigen, ich sehe dich. Und vielen Menschen fehlt hinterher dieses, ich werde gesehen, das, was ich mache, wird anerkannt, wird respektiert. Und das können wir zeigen über Gesten, aber natürlich auch sehr direkt über verbale Kommunikation. Das heißt, das ist ein Punkt, den man schon mit reinbringen kann. Dann sollte man natürlich wissen, wie erlebt die andere Person am liebsten Wertschätzung? Ist das, indem ich Dates plane und einfach sage, komm, wir haben heute Abend 18 Uhr, habe ich ein Restaurant gebucht? Oder ist der Person total wichtig, dass ich ab und zu mal über den Rücken streichle oder was Nettes sage, eine Aufmerksamkeit mitbringe? All das können Sachen sein, die man nicht vergessen darf, gerade wenn man da ein bisschen unterschiedlich ist, dass man sowas einfach sich im Kopf behält und sagt, ich weiß doch, wie die andere Person es gerne mag, Wertschätzung gezeigt zu bekommen und das kann ich immer mal wieder mit reinbringen.
Ja, also finde ich auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, gerade das Danke sagen geht im Alltag halt wirklich total oft unter, dass man das so für selbstverständlich sieht. Die macht's ja immer. Aber genau. Es ist halt eigentlich alles, wo man Hilfe bekommt oder wo man gemeinsam sich hilft, ist halt einfach nicht selbstverständlich, weil es wäre anders, wenn man alleine wäre und alles selber machen müsste teilweise. Und natürlich auch da wieder, nicht nur, also ich glaube mich, dass ja auch da der Partner dann oft das Problem manchmal ist, dass man das Gefühl hat, ich mache so viel und ich bekomme von der anderen Person einfach gar kein Danke oder eine Wertschätzung, dass man das auch direkt anspricht. Ich glaube, auch da wieder, was wir vorhin hatten, solche Probleme oder solche Sachen, wo man sich nicht gesehen fühlt, wirklich frühzeitig ansprechen, bevor sich so eine passive Aggressivität anstaut, ja, die irgendwann einfach platzt.
Ganz genau. Und gerade wenn man halt auch sagt, also ich meine auch zu einer Hochzeit, das ist ja ein schöner Moment, um zu sagen, wir feiern hier unsere Liebe, wir feiern auch diesen nochmal Anfang von ja was ganz Besonderem. Lass uns direkt eine Kultur entwickeln. Lass direkt das zur Normalität machen zum Beispiel, dass wir Danke sagen, dass wir Date Nights haben. Lass das direkt mit einplanen als was Schönes, worauf wir uns drauf freuen können, wo wir wissen, da ist einfach jeden Tag ein bisschen was Positives, was nicht so leicht vergeht. Und wenn man, glaube ich, zusammen mal sagt, wie wollen wir denn eine wertschätzende Kultur in der Beziehung fördern? Wie wollen wir, dass es schön bleibt zwischen uns? Denn alles hat sonst so eine gewisse Schwerkraft. Also wenn ich es nicht mit Kraft hochhalte, ne, wie in einem Gegenstand, den ich ja mit Kraft nach oben halten muss, wird sonst die Schwerkraft es nach unten ziehen. Und das ist häufig bei einer Beziehung auch so. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen investieren. Und ich glaube, das ist gerade auch zu einem Hochzeitstag eine total schöne Frage, die man sich da stellen kann.
Oh, ich finde, das ist auch gerade so schön formuliert gewesen mit dem, dass man was hochhalten muss mit Kraft. Weil es ist halt so, Beziehungen sind halt Arbeit und es wird sich niemals ändern. Und ich glaube, bevor man das nicht kapiert hat, dass eine Beziehung von Tag 1 bis zum Tag, an dem man sich irgendwann mal trennt, hoffentlich nie, das ist immer Arbeit. Und so wie eben alles andere auch Arbeit, ist es eben auch die Beziehung, vor allem halt eine gut laufende Beziehung, so viel Arbeit. Und wenn man dabei also Arbeit investiert, weil dann kann halt so eine Beziehung so schön sein. Und deswegen finde ich auch die Folge jetzt gerade so wichtig, weil ich glaube, manchmal vergisst man das dann, auch, zum Beispiel auch in der Hochzeitsplanung. Da hat man sich so reingefuchst, in dass die ganze Hochzeit perfekt ist, obwohl das, was eigentlich perfekt sein sollte, in der ganzen Zeit davor auch sollte ja auch die Beziehung sein. Das sollte ja sowas sein, worauf man sich nach wie vor extrem freut. Und dann auch wirklich dieses Fest, so das Fest der gemeinsamen Liebe ist und nicht komplett gestresst als Liebespaar da reingeht und sich denkt, boah, hoffentlich ist das endlich jetzt mal vorbei.
Ja, definitiv. Und ich finde auch, also Beziehungsarbeit, viele Menschen haben da so ein bisschen so einen Widerstand gegen das Wort. Was ich immer ganz spannend finde, ist dann nochmal zurückzugehen zu dem Zeit, wo man sich gedatet hat. Da investiert man auch wahnsinnig viel. Also man geht auf Dates, man überlegt sich vielleicht, worauf hat die andere Person Lust zu machen, man macht sich vielleicht schick, man investiert Zeit ineinander. Auch das ist ja einfach mal nüchtern von außen betrachtet, wahnsinnig viel Arbeit, die man da investiert. Aber man macht es gerne, weil man ja auch viel daraus bekommt. Das heißt, Arbeit muss gar nichts Negatives sein. Selbst die vielleicht schwierigen Gespräche, wenn man mal einen Streit hat oder wenn man vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hat. Wenn man das macht mit Liebe und mit Offenheit, dann hat man hinterher ganz viel Nähe und Vertrautheit. Ich sehe das ja jeden Tag in der Paartherapie. Ich leite ja da die Paare auch häufig durch diese schweren Gespräche durch. Und ich frage dann am Ende immer nach, hey, wie war das denn jetzt gerade? Und die meisten sagen, anstrengend, aber es hat echt gut getan. Und ich fühle mich jetzt der anderen Person 1000-mal näher.
Ja, ist auch wichtig. Es ist so wichtig. Du hast es jetzt vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit dem Thema, also so vielleicht mal Date Nights und sowas planen. Aber vielleicht, dass wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, damit auch die Übergangsphase irgendwie gemeistert wird von dieser Honeymoon-Phase, nämlich die Hochzeit ist ja auch wirklich eine Hochzeit. Man hat ein tolles Fest. Die Zeit danach sind eventuell Flitterwochen. Man ist in einer absoluten Love-Bubble und alles schon seit der Verlobung. Und dann kommt irgendwann wieder der Alltag und dann holt es einen manchmal so ein bisschen ein, dass irgendwie wieder, ja, diese Gleichgültigkeit eventuell stattfindet. Aber wie können wir denn da einen smoothen Übergang schaffen zwischen dieser krassen Honeymoon-Phase zurück zum Alltag, um da eben nicht diesen extremen Kontrast zu spüren, weil ich weiß halt, wie der Kontrast sein kann, weil ich weiß noch ganz genau, als wir damals umgezogen sind und wie denn Maxi den Job gewechselt hat, da hatten wir damals zusammen in Berlin mega viel Zeit und konnten so, wir waren beide selbstständig und konnten total viel Zeit miteinander verbringen und dann plötzlich war er hier im Verein und war den ganzen Tag so im Verein, im Stadion, bei seinem Job und ich habe mich wirklich gefühlt wie so von 100 auf 0 und ich habe wirklich, es hat sich angefühlt, als würde ich in einem Loch sein, weil er plötzlich, es war so wie so ein Entzug von meinem Freund. Und so manchmal fühlen sich auch Paare nach einer Hochzeit, wenn die so von diesem extremen High in dieses Loch. Und dann war ich echt auf Streit teilweise so, dass ich war so richtig geladen und ich war ganz, ganz schnell gereizt und alles. Und dass man da vielleicht lockerer bleibt und eben nicht in dieses Loch nach der Hochzeit und nach den Flitterwochen fällt.
Ja, als Paar. Also da ist die Frage ja so ein bisschen, wie können wir Nähe und Verbundenheit in unseren Alltag integrieren? Wie können wir uns immer wieder dieses positive Gefühl geben und vielleicht auch das Wissen darum, dass vielleicht, wenn man von den Flitterwochen zurückkommt, dass man danach nicht so einen ganz harten Cut hat, dass man es vielleicht, wenn möglich, so ein bisschen plant, dass man so Stückchen für Stückchen in den Alltag wieder zurückkommt, dass man sich ein bisschen dran gewöhnen kann, dass dieser Entzug nicht ganz so krass ist, aber auch, dass man halt vielleicht gerade in den Flitterwochen auch sich überlegt, was davon hat uns denn gut getan, was können wir davon übertragen. Jetzt klar, kann man nicht irgendwie alle paar Tage irgendwo hinreisen, aber wenn man zum Beispiel merkt, boah, was mir gut getan hat, waren die täglichen Spaziergänge, die wir gemacht haben. Die waren voll schön, weil da konnten wir einfach mal zusammen quatschen. Das ist was man in den Alltag übertragen kann. Oder zu wissen, hey, weißt du, was ich total gut fand, jetzt rückblickend, war, dass wir Zeit hatten. Wir hatten gar nicht so diesen Pressure, okay, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde, bam, und das ist die Zeit für uns, sondern wir wussten, wir können einfach mal so ein bisschen rein in den Tag leben und wir haben keinen Zeitdruck. Wie könnte man das in den Alltag übertragen? Oder das, was ich besonders schön fand, war, dass wir neue Sachen zusammen erlebt haben. Und auch wenn die manchmal ein bisschen komisch waren oder nicht so gut geglückt sind, war dieses Neue, das Aufregende, das ist das, was ich total spannend fand. Wie kann man das in den Alltag übertragen? Das heißt, mal so ein bisschen für sich als Paar zu gucken, was sind die Momente, wo wir uns total nahe und verbunden fühlen? Und wie kann man das Prinzip dahinter auch zu Hause übernehmen?
Fändest du es wichtig oder findest du es sinnvoll, ein gemeinsames Hobby zu haben? Oder sagst du, es ist genau auch wichtig, dass jeder sein eigenes Hobby hat? Weil da stehe ich gerade so ein bisschen, weil ich suche gerade ein Hobby und also Maxi auch. Und wir überlegen uns, sollen wir ein gemeinsames Hobby lieber machen? Oder wird es uns vielleicht sogar noch gut tun, wenn jeder so ein einzelnes oder eben gemeinsam, also was würdest du empfehlen?
Ja, das kommt drauf an, wie hoch oder niedrig das Nähe- bzw. Autonomiebedürfnis ist. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir einen Alltag haben, wo wir sehr viel Zeit miteinander verbringen und wir sind auch viel, wir hocken vielleicht viel aufeinander, vielleicht ist dann eher das Bedürfnis nach Autonomie gerade wichtig, dann wäre es wichtig, dass jeder ein einzelnes Hobby hat. Kann aber auch sein, dass wir den ganzen Tag uns eigentlich nicht sehen und dass wir eigentlich lange schon nicht mehr diese Nähe und die Verbundenheit uns miteinander gefühlt haben, dann wäre ein gemeinsames Hobby natürlich klasse. Also sollte man so ein bisschen darauf anpassen, was man gerade braucht und welches Bedürfnis vielleicht gerade mehr einen Fokus braucht.
Okay. Ja, ich glaube, bei uns wäre es tatsächlich dann cool, wenn wir ein gemeinsames Hobby haben, weil wir uns dann doch tagsüber fast gar nicht sehen, immer nur ganz kurz morgens und dann wieder abends. Und ich glaube, dass es total cool ist, wenn wir dann wieder was Neues haben, worin wir beide zusammen besser werden, auch wieder darüber reden können. Vielleicht da, vor allem wenn es im Verein ist, so vielleicht gemeinsame Vereinsfeste oder so haben. Sowas stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und ja, ich glaube, dass das uns auch nochmal ein bisschen mehr sogar zusammenbringen kann und nochmal, dass wir noch weiter zusammenwachsen.
Ja, klingt
Ja.
gut.
Wie jetzt, also jetzt kommen wir mal zum wichtigen Thema auch und zu dem Thema, was wahrscheinlich viele kennen, nämlich Sex im Alltag und auch in ganz, ganz, ganz langen Beziehungen. Das Sexualleben einfach oder das Sexleben. Wie wichtig findest du oder wie wichtig bist du auch aufgrund der Erfahrungswerte, wichtig ist denn Sex in einer wirklich lang anhaltenden Beziehung? Also wie oft, wie wichtig? Findest du, irgendwann sollte man die Beziehung öffnen, um noch mehr Experiences zu haben? Was ist denn so deine Erfahrung und deine auch persönliche Meinung einfach mal?
Also erstmal die Erfahrung als Therapeutin schließt es aus, dass man da allgemein drauf antworten kann. Auch das ist wieder abhängig davon, wie das Bedürfnis ist. Es gibt manche Paare, die haben jahrelang keinen Sex, die sind damit total happy, weil denen beides, das ist denen nicht so wichtig. Und dann gibt es natürlich eine Dissonanz, dass der einen Person Sex wichtiger ist als der anderen Person. Das heißt, man muss so ein bisschen schauen, was bedeutet Sexualität für uns, was finden wir da und wie können wir unsere Bedürfnisse da irgendwie übereinander bringen. Für manche Menschen ist Sexualität total wichtig, um den Nähekontakt nicht abreißen zu lassen. Andere Leute brauchen erstmal emotionale Nähe, um dann wiederum Sexualität zulassen zu können. Das sind so Geschichten, da muss man auch erstmal so ein bisschen für sich vielleicht hinschauen und gucken, wie steht es da eigentlich bei uns, bis man dann sich entscheiden kann, wie man damit umgeht. Es geht sogar auch noch weiter. Es gibt manche Paare, die sagen, wenn wir Sexualität nicht in unseren Alltag tatsächlich terminieren, haben wir es einfach nicht. Andere Leute finden die Vorstellung so unromantisch und so unschön, dass das bei denen überhaupt nicht funktionieren würde. Das Gute ist ja, es gibt nicht einfach nur einen Cookie-Cutter, der für alle gilt, sondern man muss in jeder Beziehung halt herausfinden, wie funktionieren wir als Paar, was ist für uns beide das Richtige. Auch da heißt das also deshalb ganz nah an den eigenen Bedürfnissen bleiben. Weniger im Außen nach einer Regel suchen, sondern mehr den Blick mal nach innen richten und gucken, was ist für mich eigentlich das Richtige? Was will ich eigentlich? Diese Frage stellen sich viele nicht, sondern suchen nach einer perfekten Regel, die dann auch auf ihr Leben passt.
Spannend. Also würdest du gar nicht sagen, dass eine Beziehung schlechter ist, weil sie zum Beispiel weniger Sex hat?
Nein, wenn das das Paar so gut findet, dann ist das für das Paar genau das Richtige.
Ich glaube, das ist auch total wichtig zu hören, weil das habe ich jetzt allein im Bekanntenkreis schon so oft gehabt, dass sich Freunde in der Beziehung nicht sicher sind oder denken, sie hätten eine Beziehungskrise, weil sie zum Beispiel weniger Sex haben. Und das so ein bisschen damit assoziieren oder halt denken, oder, ja, sie denken irgendwie viel Sex bedeutet auch gleich eine super tolle Beziehung und alles läuft top. Und machen sich dann richtig Gedanken, ob da irgendwas falsch ist bei ihrer Beziehung oder was sie daran ändern können. Und sag ich mal, würdet ihr es denn ganz realistisch öfters hinbekommen im Alltag? Ja, eigentlich nicht. Und dann habe ich auch schon so oft gesagt, aber wenn es euch jetzt gerade gar nicht so fehlt und ihr manchmal einfach nach der Arbeit einfach total müde, einfach gemeinsam einen Film gucken wollt oder gemeinsam einfach nur noch schön essen und euch unterhalten, dann ist es, finde ich, jetzt auch mal gar nicht so schlimm, dass man jetzt nicht fünfmal die Woche abends im Bett landet und Sex hat, sondern dass man sagt so, hey, es ist vielleicht bei manchen, die kommen mit viel weniger klar und manche haben einfach auch in stressigen Phasen gar nicht das Bedürfnis. Oder, was du gesagt hast, fand ich auch gut, dass manche erstmal wieder emotionale Nähe brauchen, um eben wieder sexuell sein zu können oder wollen. Und vielleicht, wenn ihr euch da vielleicht erwischt fühlt und sagt so, oh stimmt, ich glaube, ich gehöre zu denen, dann vielleicht erstmal wieder an der emotionalen Ebene arbeiten, weil vielleicht merkt, vielleicht ist es auch ein gutes Indiz dafür, dass euch gerade auf der emotionalen Ebene irgendwas fehlt.
Ja, definitiv. Also ist halt die Frage, fühle ich mich damit eigentlich wohl? Habe ich nur eine Normvorstellung im Kopf, wie das sein müsste? Habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht nicht den Sex, der so das macht, dass ich den haben will? Dann muss ich vielleicht an der Sexualität, wie wir sie leben, nochmal hingucken und sagen, macht mir das eigentlich Spaß? Bereitet mir das eigentlich Lust? Ist das der Sex, den ich haben möchte? Oder müssten wir da vielleicht andere Dinge machen oder anders rangehen? Oder vielleicht, okay, ich habe eigentlich Lust auf Sex, aber ich fühle mich mit meinem Partner, meiner Partnerin gerade so wenig verbunden, dass ich diese Hürde erstmal nehmen muss, bevor ich zur Sexualität kommen kann. Das heißt, auch da wieder, ne, dieser Blick nach innen, nicht so sehr an der Regel kleben, so muss das sein. Ich hatte auch schon therapeutische Erfahrungen mit Paaren, da war die Beziehung absolut in die Brüche ist es gegangen, ganz, ganz schlimm, und die hatten jeden Tag Sex. Also das ist total individuell.
Ja, absolut. Und ich glaube einfach dadurch, dass man in Filmen, in der Gesellschaft einfach ganz oft vorgelebt bekommt, oder der klassische Film ist ja ein paar Ewigkeiten zusammen, haben keinen Sex mehr und deswegen wird die ganze, also das ist so das Klischee, so wird es in Filmen dargestellt. Und ganz oft, so wie wir eben sozialisiert wurden mit Meinungen oder mit wie etwas sein soll, so denken wir das auch oft. Und das sind dann ja irgendwie unsere Glaubenssätze an eine Beziehung, dass okay, viel Sex bedeutet gute Beziehung, wenig Sex bedeutet schlechte Beziehung. Scheiße, wir haben gerade vielleicht gar nicht so viel Sex, wie man in der Gesellschaft oder in Filmen sieht. SOS, was ist mit der Beziehung los? Aber vielleicht, also ich glaube, was da auch immer wieder, wie bei allem einfach hilft, ein Gespräch darüber zu führen und mal nachzuhorchen, ist es für dich gerade zu wenig? Fehlt uns gerade was? Oder ist es für uns vielleicht so die genau richtige Intensität? Finde ich auch immer voll wichtig. Aber du hast es vorhin mal angesprochen, dass du ja auch zum Thema Scham in Beziehung und so weiter, ich glaube, eine Studienarbeit geschrieben hast. Irgendwas hast du vorhin zu Beginn angesprochen. Genau. Sex kann ja auch ganz, ganz oft ein schambehaftetes Thema sein. Ja. Und jetzt, weil du jetzt auch gemeint hast, fehlt vielleicht beim Sex was. Hast du denn da irgendwie Tipps, wenn Leute oder wenn jetzt hier Menschen zuhören, die sagen, ja, eigentlich hätte ich schon lieber gerne mehr und irgendwie alles passt, aber einfach irgendwie fehlt mir auch was. Und die trauen sich aber vielleicht gar nicht, das so richtig anzusprechen, weil sie Angst haben, den Partner zu verletzen, wenn sie ansprechen, dass sie nicht befriedigt werden. Hast du da irgendwie Tipps, wie man da aus der Scham oder aus dem Scham rauskommt, um das direkt anzusprechen?
Ja, also Scham ist ein tricky Gefühl auf jeden Fall, weil es einen total lähmen kann. Das heißt, erstmal sich überhaupt diese Frage zu stellen, was will ich eigentlich in der Sexualität? Wird das auch erfüllt, was ich will? Und das natürlich so gesellschaftlich, häufig sind das eher die Frauen, die da vielleicht gelernt haben, eher dem Partner zu gefallen und sich diese Frage vielleicht nicht unbedingt stellen. Ist nicht immer so gegendert, aber häufiger noch in die Richtung. Das heißt, überhaupt erstmal den Mut aufzubringen, zu sagen, ist es nicht nur das, was der Partner will, sondern auch, was ich will? Und wenn nein, was will ich denn eigentlich überhaupt? Da muss man ja erstmal für sich so eine Frage finden, eine Antwort drauf finden auf die Frage. Wenn man die dann gefunden hat, was ist für mich überhaupt lustvoll? Dann kann es natürlich schwierig sein, okay, wie kreiere ich jetzt diesen Safe Space, dass ich mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber sprechen kann, dass mir die Sache eigentlich nicht gefällt, ich das eigentlich lieber so haben möchte. Ich glaube, da ist es gut, wenn man einfach versucht, nicht kritisierend zu sein, sondern den Fokus wirklich auf den Wunsch legt. Und der Wunsch ist ja eine erfüllte Sexualität. Und dass man von diesem Wunsch ausgeht, zu sagen, du Schatz, du willst ja wahrscheinlich genauso eine erfüllte Sexualität haben wie ich. Und ich glaube, um da noch mehr hinzukommen, um das noch besser zu machen, würde ich ganz gern das, das und das probieren, weil ich habe gemerkt, ich glaube, das würde für mich lustvoller sein. Also in der Kommunikation kann man natürlich auch schauen, ist ein totaler Unterschied, ob ich sage, du bringst es einfach nicht, weil das fehlt mir, versus, hey, ich habe da Lust drauf und ich glaube, das würde meine Lust noch mehr steigern. Und ich glaube, wenn man das so wertschätzend auch und offen kommuniziert, dann wird das auch, glaube ich, in den wenigsten Fällen als großer Affront irgendwie aufgenommen. Kann natürlich auch manchmal sein, dass jemand da sehr geknickt drauf reagiert. Muss man, glaube ich, einfach schauen, dass man dann zusammen dranbleibt und vielleicht nochmal sagt, okay, komm, das Thema ist ein bisschen schwierig, vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden oder einfach offen miteinander sein. Und hier auch wieder der Fokus, wir wollen es ja zusammen was Schönes daraus gestalten. Es geht ja nicht um Kritik und jemanden klein zu machen, sondern wir wollen ja noch was Schöneres in unser Leben bringen.
Ja, absolut. Also auch wieder richtig gute Tipps an der Stelle. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Und am Ende von jeder Podcast-Folge frage ich, und ich habe meistens ja Dienstleister im Bereich Hochzeiten, und da frage ich immer nach dem Professional-Tipp, so für den Hochzeitstag. Und an dich frage ich jetzt auch einen Professional-Tipp, vielleicht für den Hochzeitstag oder für die Tage danach oder für die Ehe generell. So ein Tipp, gerne auch 2 bis 3, manche haben mir schon 5 gegeben, den du unbedingt frisch gebackenen Ehepaaren auf den Weg geben möchtest.
Ja, also ich glaube, wenn man das irgendwie kann, am Hochzeitstag und an den Tagen danach versuchen, achtsam zu sein. Warum? Weil dann diese Erinnerung einfach noch mehr gespeichert wird und man hinterher auch davon zehren kann. Also gerade wenn man mal eine stressigere Phase hat oder man ist sich vielleicht nicht mehr so nah, so ein Ereignis wie eine Hochzeit und die Tage danach können etwas sein, wo man einfach sich nochmal zurückbesinnen kann, nochmal ein Lächeln im Gesicht bekommt und sagt, ja, dafür kämpfe ich doch hier eigentlich, da will ich hin, dieses Gefühl will ich hier wieder haben. Für viele Menschen ist der Hochzeitstag aber auch ein sehr stressiger Tag, weil sehr viel passiert. Und ich glaube, was helfen kann, da wirklich auch diese Erinnerung so positiv zu gestalten und so schön auch für den weiteren Verlauf der Beziehung ist, zwischendrin immer wieder innezuhalten, sich umzuschauen und es wirklich aufzusaugen, dieses Gefühl von Aufregung und Liebe, dass man das hinterher, wenn man es braucht, wirklich nochmal vor Augen hat.
Vielen Dank. Also generell danke für die ganze Folge und auch jetzt für den Tipp. Ich fand es eine richtig, richtig tolle und wertvolle Folge. Du bist eine echt ganz besondere Persönlichkeit, habe ich jetzt, also finde ich von deinem Instagram schon, aber jetzt auch in dem Gespräch. Wo können denn alle, die hier zuhören und mehr von dir wollen, dich finden?
Auf jeden Fall auf meinem Podcast Paarpsychologie, wie das Paar und die Psychologie. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Folgen, wo ich nochmal mehr reingehe in Details und sonst auch auf Instagram @paarpsychologie. Genau, das heißt, da findet man mich und da kann man mehr Inhalte sich noch anhören oder anschauen.
Und ich verlinke natürlich wie immer alle ihre Accounts in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr so lange jetzt dabei geblieben seid. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung und natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder irgendwelche besonderen Wünsche habt, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ihr findet mich unter marisa.hofmeister auf Instagram und auch dort ist meine E-Mail hinterlegt. Das heißt, meldet euch jederzeit. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal.